Sehr geehrter Herr Bossart, wir freuen uns sehr, Sie als unseren Interviewgast begrüßen zu dürfen. Zu Beginn möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich unserem Publikum kurz vorzustellen. Sie sind Militärhistoriker, waren Generalstabsoffizier in der Schweizer Armee und haben eine Ausbildung an der russischen Generalstabsakademie absolviert. Wie hat dieser persönliche Werdegang Ihre Sicht auf die geopolitischen Ereignisse geprägt? Mit welcher Perspektive blicken Sie auf das aktuelle Weltgeschehen?
Naja, man schaut jetzt auf die Dinge aus etwa drei Richtungen, West und Ost und aus der Sicht eines Neutralen. Es ist ja so, ich habe nicht nur Auslandskommandierungen bei der russischen Armee erlebt, sondern auch bei der britischen Armee und zahlreiche Ausbildungslehrgänge besucht bei NATO-Akademien und auch bei NATO-Kommandostellen, unter anderem auch bei der deutschen Bundeswehr, Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, Koblenz sind Ihnen vielleicht Begriffe. Ich habe dann nach meiner Rückkehr aus Moskau in Wien gearbeitet als militärischer Sonderberater des ständigen Vertreters der Schweiz bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und später auch für den Generalsekretär der OSZE. Ich bin dann sehr oft unterwegs gewesen für ihn in den Krisengebieten. Ich war in Zentralasien. Ich war oft und lange in der Ukraine. Ich war in Bergkarabach und habe mir im Zug dieser Reisen Kenntnisse der Verhältnisse vor Ort verschaffen können. Und das bedeutet, dass ich heute ein tiefes Misstrauen hege gegenüber der hiesigen Berichterstattung in den Medien. Da gibt es dann Leute, die mir nach der Lektüre von irgendwelchen Regionalzeitungen glauben, sagen zu müssen, was ich mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe im Zuge der Arbeit für die OSZE in Wien natürlich auch täglich mit Diplomaten aus Ost und West zu tun gehabt. Und ich habe namentlich die Kollegen aus Westeuropa teilweise von einer sehr negativen Seite kennengelernt.
Diese Woche dominiert der Friedensplan von US-Präsident Trump für die Ukraine die internationale Politik und die Medien. Der 28 Punkte umfassende Plan sieht unter anderem vor, dass Kiew auf den gesamten Donbass sowie die Krim verzichtet, seine Armee reduziert und einen NATO-Beitritt ausschließt. Im Gegenzug würde der Konflikt entlang der aktuellen Frontlinien eingefroren. Ob der ukrainische Präsident Selenskyj diesem Plan zustimmen kann und wird, ist noch offen. Seine europäischen Unterstützer sträuben sich. Sie beklagen die fehlende Souveränität der Ukraine und ihr mangelndes Mitspracherecht. Während Brüssel, Paris, Berlin und London betonen, Unterstützung so lange wie nötig, machte US-Vizepräsident Vance klar, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Wie ist Ihre Sicht darauf? Entspricht Trumps Friedensplan den realen Machtverhältnissen? Kann er tatsächlich Frieden zwischen der Ukraine und Russland bringen?
Ja, ich möchte mal vorausschicken, von einer Reduktion der ukrainischen Armee würde ich nicht sprechen. Man hat ja Zahlen gehört, einmal von 600.000 Mann, einmal von 800.000 Mann. Und man hat nichts gehört von Beschränkungen im Bereich Abstandswaffen und Seestreitkräften. Also das würde die Ukraine zu der militärischen Supermacht machen auf dem europäischen Kontinent. Stärker wäre dann nur noch die russische Armee, und das bedeutet, dass man eine derartige Armee eingliedern oder integrieren müsste in ein System von Rüstungskontrolle sowie von vertrauensbildenden Maßnahmen, damit diese Armee nicht zum Problem für eine ganze Weltregion wird. Und genau derartige Systeme habe ich dann natürlich vermisst im US-amerikanischen Vorschlag und auch im europäischen Gegenvorschlag. Ich vermute, da waren vor allem mal die E3 dahinter, zumindest hinter dem Vorschlag, den ich am Sonntagabend noch sah. Aus meiner Sicht war die Souveränität und das Weiterbestehen der Ukraine nie gefährdet, weil ich die russische Armee nie für fähig hielt, die gesamte Ukraine zu besetzen. Dafür ist sie zu groß und dafür war die ukrainische Armee schon an der Jahreswende 21/22 zu stark. Ich erinnere daran, dass die ukrainische Armee schon damals zahlenmäßig hinter der russischen Armee die zweitstärkste Europas war und dass Russland nicht in der Lage sein werde, die gesamte Ukraine zu besetzen. Das habe ich schon früher und auch öffentlich gesagt. Nach 2014 hat die Ukraine versucht, den Westen für das Projekt eines Kriegs gegen Russland zu motivieren, weil man natürlich den Verlust der Krim als derart erniedrigend empfunden hat, dass man glaubte, sich dafür rächen zu müssen. Und man glaubte auch, militärisch überlegen zu sein, dank der Hilfe des Westens, und hoffte so auf eine Win-Win-Situation für die Ukraine und den Westen. Und jetzt ist das Projekt einer strategischen Niederlage Russlands gescheitert. Und jetzt brauchen wir eine Reduktion der Zielsetzungen und wir brauchen einen pragmatischen Ansatz. Dieser ist im US-amerikanischen Friedensplan mit seinen 28 Punkten durchaus zu spüren. Aber auch dieser Friedensplan beantwortet die beiden wesentlichen Fragen nicht, die sich mir seit langem stellen. Nämlich die erste: Was sind denn wirklich die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands, die man beachten müsste? Und wo geht's oder gehen die russischen Forderungen über in ein Konzept der Sicherheit durch militärische Dominanz auf Kosten eines anderen? Das wäre die erste Frage, die zu klären wäre. Und zweitens muss man natürlich die ukrainischen Befürchtungen bedienen und verhindern, dass Russland in ein paar Jahren erneut beim geringsten Streit mit der Ukraine angreift und sich ein weiteres Mal 200 Kilometer Territorium quasi abbeißt vom Territorium der Ukraine. Und das ist der Grund, weshalb ich denke, sowohl der 28 Punkte umfassende amerikanische Friedensplan als auch die Antwort der Europäer, die jetzt zusammengeschustert wird, sind völlig ungenügend und bedürfen noch gründlichen Nachdenkens, was seine Zeit brauchen wird.
In den westlichen Medien war die Empörung groß. Trumps Friedensplan bedeutet für die Ukraine massive Zugeständnisse, für Russland hingegen nicht. Tatsächlich müsste Russland dafür aber auch auf seine Ansprüche auf Cherson und auf Teile des Gebietes Saporoschje verzichten. Ist das tatsächlich eine Option, die Moskau in Erwägung ziehen wird? Immerhin hat man die vier Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporoschje im Jahr 2022 feierlich als Teil des russischen Mutterlandes aufgenommen. Wird Russland diese Ansprüche wirklich aufgeben? Und warum sollte es das, wenn es militärisch doch die Oberhand hat?
Ja, dahinter steht natürlich eine massive Fehleinschätzung aus dem Westen, oder? Frau Baerbock hat ja einmal gesagt, dieser Konflikt werde auf dem Schlachtfeld entschieden. Und soweit hatte sie noch recht, aber sie hat wahrscheinlich nicht daran gedacht, zu welchen Gunsten der Konflikt oder der Krieg entschieden werden könnte. Ich habe schon vor Jahren davor gewarnt, die russische Armee zu unterschätzen, weil ich sie kannte, weil ich ja 1,5 Jahre in Moskau verbracht habe, weil ich im Generalstab war täglich. Und ich denke, ich kann mir ein Urteil über die Möglichkeiten und Fähigkeiten der russischen Streitkräfte durchaus machen. Russland geht es weniger um Territorium, davon hat man ja genug, sondern es geht natürlich um russische Menschen. Das hat ja auch schon 2008 der damalige Staatspräsident Dmitri Medvedev ganz offen gesagt mit seiner Medvedev-Doktrin. Die müsste man halt einmal wieder sich in Erinnerung rufen. Diese Doktrin hat nämlich Bedeutung bis heute und sicherlich auch noch weit in die Zukunft hinein, weil in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion noch russische Minderheiten leben. Und zwar nicht nur im Baltikum, sondern auch in Zentralasien und auch im Süden, jenseits des Kaukasus. Das Negativbeispiel, das man im Kreml wahrscheinlich im Sinn hatte, als man sich zur Annexion oder Integration, je nachdem, wie Sie es ausdrücken möchten, entschloss. Die Republik Bergkarabach bzw. Arzach, wie sie sich selbst nannte, wurde ja im Oktober 2020 durch eine aserbaidschanische Aggression beseitigt. Anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Die Republik war nie international anerkannt worden, selbst nicht von Armenien, wo doch nicht nur mehrheitlich, sondern fast ausschließlich Armenier in Arzach lebten. Und niemand hat wegen dieser Aggression protestiert. Die Europäer haben das auch stillschweigend hingenommen. Und ich denke, mit diesem Negativbeispiel im Hinterkopf ist der Kreml vorgegangen, als er sich zu diesen Volksabstimmungen und zu dieser Integration der von Ihnen erwähnten Oblaste in die Russische Föderation entschloss.
Was passiert Ihrer Einschätzung nach, wenn sich die Ukraine weigert, Trumps Friedensplan als Grundlage für weitere Verhandlungen zu nutzen? Kann sie den Krieg auf lange Sicht überhaupt fortsetzen? Und kann sie das auch ohne die Unterstützung der USA, nur mit Hilfe der europäischen Koalition der Willigen?
Ja, wenn die Ukraine nicht einwilligt, dann geht der Krieg eben weiter. Und damit bedauerlicherweise auch das Sterben. Ich weiß ja, Kameraden und Freunde von mir auf beiden Seiten der Front im Einsatz und würde es natürlich sehr begrüßen, wenn dieser Krieg nun sehr schnell endet. Aber ich bin da leider etwas skeptisch. Und auch der Verlust weiterer Gebiete würde sich dann fortsetzen. In Kiew mag man im Moment noch denken, man könne mit der Hilfe der Europäer weitermachen, aber eigentlich zeigen die Ereignisse an der Front seit Monaten das Gegenteil. So wird es nicht mehr lange weitergehen können, selbst wenn Elemente in der Armee glauben, in der ukrainischen Armee glauben, man könne noch weitermachen. Selenskyj wird sich kaum ein zweites Mal offen gegen Trump stellen. Er wird versuchen, Verbesserungen zu erreichen, in der Zwischenzeit versuchen, ein paar PR-Erfolge zu erzielen durch spektakuläre militärische Aktionen, egal wie verlustreich und möglicherweise auch sinnlos diese sein mögen. Er wird auch versuchen, seine europäischen Verbündeten weiterhin zu mobilisieren. Die Europäer aber haben nie einen eigenen Friedensplan vorgelegt. Und von dieser Kritik kann ich auch die Schweiz nicht ausnehmen. Sie haben einseitig auf militärische Maßnahmen gesetzt. Sie haben versucht, eine Art heiligen Krieg gegen Russland zu führen und haben jetzt nur eine schlecht durchdachte Korrektur der an sich schon schlechten US-Vorschläge vorgelegt. Etwas burschikos ausgedrückt, so wird das natürlich nichts, auch in diplomatischer Hinsicht nicht. Denn die Diplomaten des europäischen Ostens und auch Eurasiens, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die sind ganz hervorragend ausgebildet, geschliffen und westlichen Diplomaten durchaus nicht unterlegen. Also so wird das nichts.
Welches Szenario droht der Ukraine, wenn der Krieg fortgesetzt wird? Wie weit würden die russischen Streitkräfte vorstoßen? Wird die ukrainische Armee in sich zusammenbrechen? Wird es einen Staatsstreich in der Ukraine geben, um dann in Friedensverhandlungen zu treten?
Grundsätzlich halte ich die russische Armee auch heute nicht in der Lage, großmaßstäbliche und weit ausholende Operationen zu führen. Das endet möglicherweise 200 Kilometer jenseits der eigenen Grenzen beziehungsweise der Grenzen von Verbündeten. Ich würde schon einen Vorstoß der Russen jetzt an den Dnieper für außerordentlich problematisch halten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Russen das stemmen könnten. Auf der anderen Seite scheint mir die ukrainische Armee derzeit am Boden nur noch zu hinhaltendem Widerstand fähig. Generalstabschef Sirski hat ja das eigentlich auch vor ein paar Wochen einmal leise angetönt, so mit Aussagen, man werde jetzt von statischer Verteidigung weggehen zu einer beweglichen Verteidigung mit begrenzten Rückzügen und Gegenangriffen. Die Rückzüge, die sehe ich täglich. Die Gegenangriffe bislang eigentlich nicht oder nicht erfolgreich. Ich denke, Sirski hat uns versucht, auf etwas vorzubereiten. Auch Hoffnungen auf einen Umsturz mit einem neuen Maidan würde ich eher skeptisch betrachten. Im Moment gilt natürlich jeder, der sich gegen die Regierung Selenskyj stellt, als Verräter. Und wenn die ukrainische Polizei Demonstranten in Kiew nicht niederknüppeln würde, dann würden es sicher die ukrainischen Nationalisten tun. Und die Demonstranten brauchten in so einem Fall dann eigentlich Schutz. Von wem, wenn nicht von den Streitkräften? Aber ein solches Szenario halte ich im Moment für extrem und plausibel.
In unseren Medien wird seit Monaten verstärkt Alarm vor einer angeblichen russischen Bedrohung geschlagen. Russland werden Sabotageakte, hybride Kriegsführung und Drohnenspionage zur Last gelegt. Das Credo lautet, der Russe steht schon vor der Tür. Der russische Präsident Putin hingegen betonte wiederholt, wir bedrohen euch nicht, das wäre unklug, ihr seid zu stark. Sie gelten als Kenner des russischen und des westlichen Militärs. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen beiden Seiten tatsächlich? Könnte Russland es überhaupt mit der NATO aufnehmen? Und stellen Russland und seine Verbündeten aus ihrer Sicht eine reale Bedrohung für die NATO dar?
Das Verhältnis der Ressourcen ist eigentlich klar. Bei den personellen Ressourcen steht das Kräfteverhältnis 3:1 für Westeuropa, die USA nicht einmal mit eingerechnet, nämlich etwa 450 Millionen Menschen gegen gut 150. Bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stehen wir bei einem Kräfteverhältnis von mindestens 4:1 zu Ungunsten Russlands, je nachdem, mit welchen Parametern sie das messen. Die Verbündeten Russlands, vor allem einmal Belarus, haben an Ressourcen wenig beizusteuern. Andere Verbündeten werden einem Angriff auf Westeuropa nicht folgen, würden es aber nicht zulassen auf der anderen Seite, dass Russland vom Westen auseinandergenommen wird. Da dürfen wir uns auch keine Illusionen machen. In Bezug auf militärische Stärke sind die NATO inklusive der USA und die sonstigen westlichen Verbündeten Russland plus China an Mannstärke überlegen. Und wenn Sie Parameter heranziehen, wie beispielsweise den Global Firepower Index, dann sehen Sie, dass unter den 20 militärisch stärksten Staaten weltweit 7 NATO-Verbündete sind und 5 weitere westliche Staaten inklusive der Ukraine. Die westlichen Staaten bestreiten weit mehr als die Hälfte der weltweiten Militärausgaben. Also die Kräfteverhältnisse sind klar und da hat Wladimir Putin sicherlich nicht ganz Unrecht. Qualitativ sehe ich allerdings die russische Armee weit voraus. Sie hat jetzt jahrelang Erfahrung in der Führung eines Kriegs hoher Intensität gesammelt, was die NATO nicht hat. Westliche Streitkräfte haben seit dem Ende des Kalten Krieges 2 Kriege gegen eine hoffnungslos veraltete irakische Armee gewonnen und diverse Kleinkriege verloren. Ukrainische Soldaten haben sich auch über den mangelnden Realismus der Gefechtsausbildung bei der NATO beklagt. Also die NATO weiß möglicherweise auch gar nicht so recht, worauf sie sich einlassen würde. Und ganz generell, schon rein aus geografischen Gründen, glaube ich nicht, dass Russland an seinen eigenen Grenzen, so nah an seinen eigenen Grenzen wie jetzt, zu schlagen ist. Das habe ich schon 2022 gesagt. Ich habe auch 2023 aus genau diesen Gründen gesagt, dass das mit der ukrainischen Sommeroffensive nicht viel werden wird. Und die Russen wären gut beraten, wenn sie auch nicht weit über den Bereich hinaus vorstoßen, den sie jetzt schon kontrollieren, weil sie dann durch die Geografie in eine nachteilhafte Lage kommen. Und das können sie nur verhindern, indem sie ungefähr dort bleiben, wo sie jetzt sind.
Die Bundesregierung von Kanzler Merz schwenkt kräftig die Trommel, um Deutschland wieder kriegsfähig zu machen. Eine Reform der Wehrpflicht, neue Schulden und Sondervermögen für die Aufrüstung sowie eine massive PR-Kampagne der Bundeswehr, um den Kriegsdienst wieder salonfähig zu machen. Merz' Plan ist es, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Landarmee Europas zu machen. Er meint damit sicher Westeuropa. Dazu gehört die Entwicklung neuer Kampfpanzer und eigener Langstreckenraketen. Wie bewerten Sie diese Pläne? Kann Deutschland wirklich zu solcher militärischen Stärke heranwachsen? Und sollte es das, auch mit Blick auf die Geschichte zweier Weltkriege?
Ja, ich bin sehr dankbar für Ihre Präzisierung, stärkste Landarmee Westeuropas. Denn wenn Bundeskanzler Merz die Bundeswehr zur stärksten Armee des Kontinents machen wollte, dann müsste das ja über die 600.000 oder 800.000 Mann gehen, welche man der ukrainischen Armee zugestehen will. So ein starkes Deutschland, militärisch starkes Deutschland, das will niemand in Europa. Da höre ich jetzt schon Misstrauensvoten aus Paris und von anderswoher. Die Rekrutierung einer derartig großen Armee würde ja wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein. Wir wissen ja aus Umfragen, dass die Bereitschaft zum Militärdienst in Deutschland und auch in anderen Ländern Westeuropas relativ tief ist. Ich habe schon abstruse Ideen gehört von der Bildung einer Art deutschen Fremdenlegion, einer Söldnerarmee, wie sie die Golfstaaten ja kennen, wo gewisse Golfstaaten militärisch sich sehr stark auf pakistanische Söldner stützen. Wie klug das ist, das muss jeder selbst beurteilen. Darüber hinaus, und das sage ich auch nicht das erste Mal, wird der Bau von Kasernen, von Truppenübungsplätzen und sonstiger Infrastruktur, die Beschaffung von Ausbildungsmaterial, die Bildung eines Korps von Ausbildern ein Jahrzehnt wahrscheinlich in Anspruch nehmen und wird auch die 100 Milliarden auffressen, von welchen schon die Rede war. Das ist ein Vorhaben, das nicht unterschätzt werden darf. Dazu kommt dann, dass eine wehrpflichtige Armee ja schon rein aus politischen Gründen nur in Deutschland oder im angrenzenden Ausland eingesetzt werden kann, dann ist dann also etwa fertig mit diesen geopolitischen Ambitionen, die nicht nur Deutschland hat. Dazu kommt, dass das Bild des Krieges sich gewandelt hat. Meine Freunde und Kameraden in Moskau beispielsweise finden schon, es habe keinen Sinn mehr, neue Panzer zu entwickeln. Und sie sehen überhaupt Großgerät kritisch angesichts der Möglichkeiten von Drohnen und von moderner Artillerie. Ich denke, wir sind in sehr großer Gefahr, Milliarden in veraltete Systeme zu investieren, die schon heute dem neuen Kriegsbild nicht entsprechen. Und als Militärhistoriker fühlt man sich dann da an den Ersten Weltkrieg erinnert, als der Bewegungskrieg innerhalb weniger Wochen zum Stellungskrieg wurde, den eigentlich vor diesem Krieg kaum jemand erwartet hatte. Und ich fühle mich auch erinnert an die Anfangsphase des Seekriegs im Nordatlantik im Zweiten Weltkrieg, als die Royal Navy so ums Jahr 1938, 39 zu verstehen begann, dass U-Boote wirklich gefährlich sind. Und sie musste ja danach wild improvisieren, hat das erfolgreich getan, aber ein Ruhmesblatt ist das nicht. Und so könnte es uns jetzt auch wieder ergehen.
Könnten Sie bitte ins Detail gehen? Welche Umwälzungen in der modernen Kriegsführung erleben wir gerade durch die Integration von Drohnen und künstlicher Intelligenz in die Kriegsführung?
Ja, was die Drohnen anbelangt, schätze ich, dass mittlerweile jenseits der Frontlinie eine Zone entstanden ist von vielleicht bis zu 15 Kilometern Breite, in welcher jede Bewegung von Fahrzeugen, aber auch mittlerweile von Truppenteilen zu Fuß unterbunden werden kann. Das erfolgt durch Drohnen, die auch durch funkelektronische Störung nicht mehr einfach so von ihrem Auftrag abzuhalten sind. Das sind Drohnen mit GPS-unabhängigen Navigationsgeräten. Das sind Drohnen mit künstlicher Intelligenz, die bestimmte Waffensysteme erkennen und automatisch angreifen können. Dazu kommt, dass schon früher Artillerie in der Lage war, sehr kleine Ziele, mittlerweile sogar Punktziele zu bekämpfen, auch gepanzerte Punktziele, wie halt eben Schützenpanzer, Panzer und Panzerhaubitzen. Und sie war in der Lage, gegnerische Artillerie so schnell aufzuklären, dass sie innerhalb von 1-2 Minuten Konterfeuer auslösen konnte. Als Konsequenz daraus, wenn sie erkannt wurden, weil sie beispielsweise sich exponiert haben, sich bewegt haben oder das Feuer eröffnet haben, dann zerschlägt sie die gegnerische Artillerie, wenn sie stehen bleiben, und es vernichten sie gegnerische Drohnen, wenn sie sich bewegen. Insbesondere Großsysteme wie Panzer, Schützenpanzer, aber auch in der Luft. Bemannte Flugzeuge sind heute sehr stark unter Druck. Und es stellt sich schon die Frage, welche Rolle derartige Systeme in Zukunft überhaupt noch spielen können. Und das gilt übrigens auch für Schiffe.
Russland hat in letzter Zeit offenbar große Entwicklungssprünge in der Waffentechnologie gemacht. Im vergangenen Jahr die Mittelstreckenrakete Oreshnik, dieses Jahr der nuklear angetriebene Marschflugkörper Burevestnik und die nuklear angetriebene Unterwasserdrohne Poseidon. Wie potent sind diese Waffensysteme wirklich? Gibt es tatsächlich keine Abwehrmöglichkeiten, wie Moskau behauptet? Und inwiefern verändern sie das strategische Kräfteverhältnis zwischen NATO und Russland?
Ja, Entwicklungssprünge sind das vor allem aus westlicher Sicht. Aus russischer Sicht sind sie das Ergebnis der Fortsetzung der Arbeiten in der UdSSR damals. Bereits in den 80er Jahren hat man in der Sowjetarmee begonnen, über nicht-nukleare strategische Abschreckung nachzudenken. Vordenker waren damals die Generalstabschefs Nikolai Ogarkov und auch Sergei Achromejew, die heute im Westen kaum mehr jemand kennt. Hier hat man so nach der Jahrtausendwende den Faden wieder aufgenommen. Und das Thema der nicht-nuklearen strategischen Abschreckung haben wir in der Generalstabsakademie schon in den Jahren 2013 und 2014 diskutiert. Der Westen hinkt hier Jahrzehnte hinterher. An atomgetriebenen Marschflugkörpern haben übrigens vor Jahrzehnten auch die USA gearbeitet, die Entwicklungsarbeiten dann aber wieder eingestellt. Zielgerichtete Arbeit ist halt eben erfolgt in Russland seit 2000 an Möglichkeiten, wie man eigene Raketen und eigene Marschflugkörper auch gegen westliche Raketenabwehr ins Ziel bringt, egal ob diese jetzt konventionelle oder nukleare Gefechtsköpfe tragen. Ich denke, heute arbeiten die Russen angesichts der aktuellen Lage primär an einer nuklearen Zweitschlagsfähigkeit gegen die USA. Und da kommen natürlich Systeme wie Poseidon und Burevestnik gerade recht. Und in Bezug auf Europa arbeitet man wahrscheinlich an einer konventionellen Erstschlagsfähigkeit. Man kann Europa wahrscheinlich auch konventionell inakzeptablen Schaden zufügen. Und den Begriff inakzeptablen Schaden hat explizit der belarussische Staatspräsident Alexander Lukaschenko vor wenigen Wochen an einer Sicherheitskonferenz in Minsk verwendet, wo er sagte, er habe keine territorialen Interessen in Polen oder Litauen, wie man ihm vorwerfe. Aber wenn man aus diesen Ländern ihn angreifen werde, dann werde er ihnen inakzeptablen Schaden zufügen, hat offen gelassen, wahrscheinlich ganz bewusst offen gelassen, ob er nukleare Gefechtsköpfe meint, auf die er grundsätzlich Zugriff hat, oder konventionelle. Die Mittel sind auf jeden Fall vorhanden. Auf der anderen Seite werden die Möglichkeiten dieser Waffen zum Teil auch etwas übertrieben dargestellt. Die Wirksamkeit von Poseidon, also einer unter Wasser zu zündenden Atomwaffe, die von einem Torpedo ins Ziel gebracht wird, das beurteile ich nicht ganz so reißerisch im Lichte der Atombombentests mit Explosionen unter Wasser, die in den frühen Jahren des Kalten Kriegs durchgeführt wurden. Ich glaube nicht, dass man durch einen gewaltigen Tsunami in Haushöhe jetzt ganze Länder oder ganze Küstenstreifen vernichten oder verheeren kann. Aber für die betroffenen Hafenstädte reicht es dann allemal. Und was es bedeuten würde, wenn die militärischen Häfen, also Norfolk, Virginia und andere, so etwas abbekämen und auch die wichtigsten Handelshäfen an der Ostküste der Vereinigten Staaten, das kann man sich relativ einfach ausmalen.
Was macht nuklear angetriebene Marschflugkörper oder Unterwasserdrohnen so besonders? Also speziell der nukleare Antrieb? Wo liegen die Vorteile gegenüber konventionellen Antrieben?
Ja, der nukleare Antrieb gibt ihnen natürlich fast unbegrenzte Reichweite. Was Marschflugkörper anbelangt, hat das den Vorteil, dass die natürlich beliebige Routen fliegen können, möglicherweise halt eben auch Routen, die weniger erwartet werden von Seiten des Gegners und auch weniger gut abgedeckt sind. Man kann über den Südpol fliegen, man muss nicht mehr zwingend über den Nordpol fliegen, um die Vereinigten Staaten anzugreifen. Dazu kommt, dass diese Marschflugkörper wahrscheinlich ja auch durch künstliche Intelligenz gesteuert sind und GPS oder Satellitennavigation, unabhängige Navigationssysteme verfügen, dass sie Ausweichmanöver fliegen können. Das alles macht sie doch ein Stück weit resistenter gegen Abwehrmaßnahmen von Seiten des Angegriffenen. Man kann beispielsweise ganz bewusst Räume vermeiden, in welchen man Raketen- und Marschflugkörperabwehr vermutet. Der Poseidon, sagen die Russen, kann in Tauchtiefen operieren, die für westliche Seestreitkräfte schon rein technologisch nicht erreichbar sind. Wahrscheinlich wird auch das gesteuert durch künstliche Intelligenz. Man denke ja nur daran, dass so tief laufende Torpedos von Ferne nicht mehr gesteuert, praktisch nicht mehr gesteuert werden können, dass die möglicherweise auch Hindernissen ausweichen müssen. Also man hat zusammengefasst in Russland wahrscheinlich an der Zweitschlagsfähigkeit so gearbeitet, dass man jetzt die eigenen Waffensysteme ins Ziel bringt, auch wenn der Gegner Widerstand leistet.
Warum haben Russland, aber auch seine Partner wie die Volksrepublik China, der Iran und Nordkorea in den letzten Jahren so gewaltige Fortschritte in der Raketentechnologie gemacht? Sind sie dem Westen damit technologisch enteilt? Hat die NATO überhaupt noch das Potenzial, hier wieder aufzuschließen?
Was Russland und den Iran anbelangt, ist mir klar, wieso die technologisch mittlerweile so weit sind. Die haben ein gutes Ausbildungssystem bewahrt. Die sind weiterhin in der Lage, junge Leute sehr gründlich und auf hohem Niveau auszubilden. Ich hatte ja ein paar Mal zu tun mit den Iranern und dabei festgestellt, dass sie durchaus in der Lage sind, auch ältere Technik nach wie vor am Laufen zu halten, ohne dass Reparatur- und Wartungsdienstleistungen vom Hersteller noch notwendig sind. Sie sind wahrscheinlich auch in der Lage, älteres Gerät, sagen wir mal, umzufunktionieren, ihm Fähigkeiten zu geben, welche sie früher nicht hatten. Und das ist natürlich eine sehr solide Grundlage für die Entwicklung von neuem Gerät. Die Iraner haben ja schon ein paar Mal für technologische Überraschungen gesorgt. In Russland wie auch in Iran lebt eine junge und leistungsbereite Bevölkerung, vor allem im Iran. Und das zeigt sich auch im zivilen Bereich. Und der Iran hat ja in den letzten Jahren, ja schon fast Jahrzehnten, mit dem Einsatz von Raketentechnologie seine Erfahrungen gemacht im Kampf gegen einen der modernsten Gegner weltweit überhaupt, nämlich die israelische Zahal. Da hat man seine Schlussfolgerungen sicher gezogen. China holt ebenfalls rasch auf, auch im zivilen Bereich. Und China wird wohl in einem Jahrzehnt in vielen Bereichen ebenso gute Produkte bringen wie jene aus dem Westen. Aber ich denke, China wird dann vor allem auch und die ganzen Südostasiaten werden im Bereich der Dienstleistung zulegen und die Europäer möglicherweise schlagen, was bedeuten könnte, dass sie in 10 oder 20 Jahren aus China und Südostasien generell mindestens ebenso gute Maschinen jeglicher Art beziehen können, aber mit besseren Dienstleistungen. Das sieht man auch im zivilen Bereich, vielleicht nicht in Westeuropa, aber ich bin ja des Öfteren in Russland und Belarus und sehe dort beispielsweise chinesische Autos und das sind mittlerweile richtige Autos, die westlichen Baumustern in keiner Art und Weise hinterher hinken. Und in ein paar Jahren wird man dann auch sehen, was diese Autos qualitativ wert sind. Etwas länger wird der Aufholprozess dauern im Bereich der kommerziellen Flugzeuge, aber auch hier, so wenn Sie Sukhoi Superjet fliegen, dann werden Sie feststellen, dass das Flugzeuge sind, wie halt eben Flugzeuge heutzutage so sind. Und ich denke, abgesehen von den Kosten, werden diese Flugzeuge schon bald Produkten von Airbus und Boeing ebenbürtig sein. Und dann brauchen dann wir Sanktionen und Schutzzölle, damit dann überhaupt jemand noch westliche Erzeugnisse haben will.
Abschließend ein Blick in die Zukunft. Es scheint, als kristallisierten sich die beiden Seiten eines künftigen globalen Konflikts immer deutlicher heraus. Im Westen die NATO, im Osten eine Allianz aus Russland, China, Iran und Nordkorea. Geopolitisch wird dieses Szenario begleitet von der schwindenden ökonomischen und politischen Macht des Westens und dem Aufstieg einer multipolaren Welt. Die Gefahr eines militärischen Konflikts zwischen diesen Blöcken scheint immanent. Wird er irgendwann unumgänglich sein, ähnlich wie 1914, oder sehen Sie Hoffnung für eine friedliche Koexistenz zwischen dem globalen Westen, Osten und Süden? Wie ließe sich Ihrer Meinung nach ein dritter Weltkrieg verhindern?
Ja, wir sind bei der Blockbildung doch noch nicht so weit, wie wir es 1914 waren. Die Allianz aus Russland, China, Iran, Nordkorea und anderen ist eher eine informelle Verbindung von Ländern, welche die gemeinsame Erfahrung gemacht haben, dass sie von Seiten des Westens, der Kolonialmächte, erniedrigt wurden. Explizit sagen ihnen das chinesische Diplomaten, wenn sie vom Jahrhundert der Demütigungen sprechen, also Opiumkrieg bis zum Sieg der chinesischen Revolution, dann denken sie im Fall des Irans an den Sturz von Premierminister Mohammed Mossadegh im Jahre 1953. Das ist natürlich ein Ereignis, an welches man sich im Westen nicht so gern erinnert. Denken Sie daran, dass viele Menschen in Russland die Zustände der 90er Jahre, den Umgang, welchen der Westen mit Russland in den 90er Jahren pflegte, als sehr erniedrigend empfanden. Und denken Sie auch daran, dass Nordkorea im Koreakrieg mehr Bomben abbekommen hat als Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Das ist alles nicht vergessen in diesen Ländern. Wir vergessen das natürlich sehr gerne, aber dort ist es nicht vergessen. Dazu kommen Länder, die jetzt ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut haben, die sich Bevormundung auch nicht mehr gefallen lassen wollen. Das bedeutet, dass es in dieser eher informellen Allianz keine Führungsmacht geben wird, wie eben die USA im Westen mit ihrem Anspruch auf die Führung der freien Welt. Es wird auch keine Wertegemeinschaft wie in der EU entstehen, weil man da im Kreis dieser Länder durchaus akzeptiert, dass der andere halt eben andere Vorstellungen in Bezug auf das politisch-ökonomische System haben. Von daher glaube ich nicht, dass diese Länder plötzlich vereint und gemeinsam gegen den Westen vorgehen werden. Diese informelle Allianz ist dann natürlich auch attraktiv für viele Länder aus dem globalen Süden, die sich die Bevormundung aus Brüssel auch nicht gefallen lassen wollen. Ich habe das ja selbst festgestellt. Die Afrikanische Union hat mittlerweile eine gewisse Erfahrung und auch ein gewisses Know-how entwickelt in der Regelung von Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent. Die suchen keine Belehrung aus Europa. Ich habe es auch erlebt, dass vor allem lateinamerikanische Länder schon noch den Eindruck haben, sie hätten noch eine offene Rechnung mit den USA. Die wirtschaftliche Macht der ASEAN ist den Teilnehmerländern dort durchaus bewusst und das Selbstbewusstsein Indiens habe ich ja kürzlich an der erwähnten Konferenz in Minsk selbst gespürt. Die indischen Kollegen haben uns dort immer Grüße von einem Sechstel der Weltbevölkerung ausgerichtet und Grüße von der größten Demokratie der Welt. Also die haben schon ihr Selbstbewusstsein und werden sich jetzt da nicht mehr gängeln lassen. Die werden eine eigenständige Politik betreiben. Sie werden die Zusammenarbeit mit West und Ost suchen. In diesem Kreis kann Russland keine Führungsmacht spielen, weil es die Ressourcen dazu nicht hat, aber es sieht sich als Vorreiter im Aufstand gegen den Westen, und im Kreis dieser Länder wird man einen der Seinen nicht einfach so fallen lassen. Der Westen überschätzt momentan seine Softpower und unterschätzt jene Russlands. Der Westen muss zunehmend zu wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen Zuflucht nehmen, die oftmals sehr nah an Kriegshandlungen sind. Ich erinnere daran, dass eine Blockade einer fremden Küste völkerrechtlich als Kriegshandlung zu werten ist. Und die Europäer und auch der Westen generell müssen dann wohl oft gleich zu militärischen Kampfhandlungen greifen, um sich überhaupt noch durchsetzen zu können. Der Westen muss ganz einfach zur Kenntnis nehmen, dass er nur noch ein Player unter mehreren ist. Die Haltung der Administration Trump in Sachen Ukraine zeigt, dass sie westliche Positionen jetzt nicht um jeden Preis durchsetzen will und auch nicht bereit ist, jede Eskapade der Europäer mitzumachen. Viele Länder haben eine offene Rechnung eben nicht nur mit dem Westen, sondern ganz spezifisch mit Europa. Und wenn die Europäer nicht irgendwann begreifen, wann sie stoppen müssen, dann werden sie vielleicht irgendwann einmal so richtig eingeteilt und ihr Platz in der Welt wird ihnen dann einmal so richtig deutlich aufgezeigt. Das hoffe ich nicht. Dafür würde ich mich sogar ein Stück weit fürchten. Aber jetzt ist sehr viel strategische Klugheit von Seiten der Europäer, nicht nur der EU, angesagt. Und leider sehe ich diese strategische Klugheit im Moment bei recht wenigen Spitzenpolitikern in Westeuropa.
Liebe Zuschauer, wenn euch unsere Beiträge gefallen, teilt sie unbedingt in den sozialen Medien. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Veröffentlichung von Gegenpol verpasst.